Eine kurze Triggerwarnung, bevor es losgeht. In dieser Folge geht es unter anderem um Glücksspiel. Darum, wenn dich das Thema in irgendeiner Form triggert oder dir vielleicht gerade einfach nicht so gut tut, dann hör dir diese Folge jetzt besser nicht an. Zum Warmwerden habe ich mir heute so ein kleines Gedankenexperiment überlegt. Okay, du denkst jetzt wahrscheinlich, wo führt das hin? Aber stell dir mal vor, du wärst Astronaut oder Astronautin und du wärst gerade im Weltall. Und zwar auf der internationalen Raumstation ISS. Und du sitzt da und du guckst aus dem Fenster und auf einmal siehst du die Erde. Ne? Du bist im All und siehst die Erde. Was glaubst du, ist der hellste Ort bzw. der hellste Punkt, den du auf der Erde sehen würdest? Ja, du kannst es dir denken, es wäre Las Vegas. Las Vegas ist der hellste Punkt auf unserer Erde. Um ganz genau zu sein, der legendäre Strip in Las Vegas, also diese sehr bekannte große Vergnügungsmeile dort. Und tatsächlich gibt es auch dieses ganz berühmte Foto, das ist aus der ISS-Raumstation aufgenommen worden und zeigt eben Las Vegas von oben. Und du hast diese ohnehin schon sehr strahlend leuchtende helle Stadt und dann aber in der Mitte diesen fast weiß gleißend leuchtend hellen Streifen, diesen Strip. Weil da eben die Konzentration an Lichtern, Leuchtfeldern, Lichtershows einfach nochmal so viel konzentrierter ist. Jetzt wollt ihr das Foto vielleicht auch einfach mal selber sehen, gebt in der Google-Bildersuche einfach mal Las Vegas aus dem Weltall ein, dann findet ihr das relativ schnell und damit zurück auf die Erde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Mein Name ist Kira. Hallo, schön, dass du da bist. Das heutige Thema, ja, wird wirklich spektakulär und vielleicht sogar ein kleines bisschen verrucht. Wir gucken uns heute nämlich Las Vegas an, auch bekannt als Stadt der Sünde. Insgesamt war ich in meinem Leben zweimal in Las Vegas und ich bin jetzt komplett ehrlich mit euch, länger als 2 Tage am Stück halte ich es dort nicht aus. Wirklich, völlig gaga, totale Reizüberflutung, alles ist viel zu viel zu viel. Eine komplett künstliche Welt, die auf einmal komplett an der Realität vorbeigeht, also kilometerweit vorbei. Aber trotzdem als das, was sie dann ist, irgendwie faszinierend ist. Und ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, der Spaziergang über den Strip oder die wilde Partynacht, die ich da hatte, die hätten mir keinen Spaß gemacht. Haben sie. Also unterm Strich ein völlig irrer Ort, den ich persönlich auch nur sehr wohl dosiert ertragen kann, der es aber absolut wert ist, dass wir da heute eine eigene Folge drüber machen. Im Englischen sagt man zu Las Vegas ja auch Sin City, vielleicht schon mal gehört. Das heißt übersetzt so viel wie Stadt der Sünde. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wofür Las Vegas so steht, dann passt das ziemlich gut. Ich habe mir mal eine Liste gemacht mit Dingen, die man sofort mit Las Vegas verbindet. Also an erster Stelle ganz klar Glücksspiel. Eskalatives Nachtleben, schnelles, spontanes Heiraten, Showbusiness. Viele der großen Stars haben in Las Vegas ja ihre eigene Show. Spektakuläre Themenhotels, Neonlichter, Leuchtreklame, alles ist bunt, alles blinkt. Und das bekannteste Pokerturnier der Welt, World Series of Poker, findet auch in Las Vegas statt. Ja, und was das alles ganz gut zusammenfasst, ist dieser berühmte Satz, den ihr mit Sicherheit auch alle kennt. What happens in Vegas, stays in Vegas. Also, was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas. Ich bin mal ein bisschen in die Recherche gegangen, wo dieser Satz eigentlich herkommt. Der Satz geht zurück auf das Jahr 2003. Da hat die Stadt Las Vegas nämlich nach einem neuen offiziellen Slogan gesucht. Man wollte der Stadt irgendwie so ein neues Image verpassen. Also stellt es euch wirklich vor wie eine groß angelegte Image-Kampagne. Man muss jetzt dazu sagen, für Glücksspiel war Las Vegas bereits bekannt, aber das reichte irgendwie nicht. Das war auch nicht schick genug, man wollte mehr. Also, man wollte, dass Las Vegas zu einem Ort wird, an dem Menschen mal kurzzeitig aus ihrem Alltag ausbrechen können. An dem sie grenzenlose Unterhaltung erleben, an dem sie ihren Fantasien freien Lauf lassen können, ohne, und jetzt kommt's, dass das Ganze irgendwelche Konsequenzen für ihr ganz normales Leben hat. Und im Zuge dieser Kampagne ist dieser Slogan entstanden, also alles, was dort passiert, bleibt auch dort und danach kannst du dein ganz normales Leben weiterleben. Also am Ende machen wir uns nichts vor, komplett unmoralisch, du kannst ja wirklich anscheinend alles machen, ohne dass es Konsequenzen hat, aber man wollte es eben so. Und ich würde mal sagen, es hat komplett geklappt. Dieser Slogan hat wirklich einen Senkrechtstart nach oben hingelegt. Er ist ja auch mittlerweile Teil der Popkultur. Also ihr hört ihn immer wieder in Songtexten, ihr hört ihn in Serien und Filmen. Ich habe übrigens zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal Hangover geguckt. Diesen Film mit diesem wilden Junggesellenabschied in Vegas, der völlig ausartet. Und ich glaube, der Film war keine 10 Minuten alt. Da sagt der Brautvater zum Bräutigam so in so einer verschwiegenen Zweiermännersituation: What happens in Vegas stays in Vegas. Hier sind die Autoschlüssel, fahr los, hab Spaß. Übrigens, kleiner Side-Fact, 2020 wurde dieser Slogan offiziell aktualisiert. Also der offizielle Las Vegas Slogan heißt jetzt: What happens here only happens here. Also was hier passiert, passiert nur hier. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube, dafür ist der Alte einfach zu bekannt. Zumal die sich ja auch sehr, sehr ähnlich sind, ne? Also ich könnte mir das jetzt, glaube ich, gar nicht so auf Anhieb merken. Aber gut, wir unterhalten uns nochmal in 20 Jahren. Damit wir, wie immer, alle auf dem gleichen Stand sind, gibt's jetzt erstmal so ein paar allgemeine Infos zu Las Vegas. Also, Las Vegas ist die größte Stadt im US-Bundesstaat Nevada. Nevada liegt ganz im Westen der USA. Nur Kalifornien trennt Nevada von der Westküste. Und 2003 lebten rund 660.000 Menschen in der Stadt Las Vegas. Das ist von der Größe ungefähr vergleichbar mit den deutschen Städten Stuttgart oder Düsseldorf. Man muss aber jetzt dazu sagen, in der gleichnamigen Metropolregion Las Vegas leben 2,3 Millionen Menschen. Als Wort ist Las Vegas ja ein spanischer Begriff. Also man kann das übersetzen. Das heißt die Auen oder die Wiesen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum? Und warum auch Spanisch? Also es geht auf spanische Entdecker und Händler zurück, die in der Wüste Nevadas, in der Mojave-Wüste, da wanderten sie gerade durch, auf einmal auf natürliche Quellen und üppige Vegetation stießen. Wirklich grüne Flächen, die strahlten, die glänzten und die für sie wie eine Oase wirkten. Und deswegen hat man diesen Namen Las Vegas, die Wiesen, vergeben. Und ich finde das also fast schon ein bisschen ironisch, also es passt einfach so schön, weil Las Vegas, so wie es heute ist, diese Spielmetropole, dieses Bling-Bling, ja auch eben für viele Menschen wie so eine Oase ist. Dieser Ausbruchsort, wo alles möglich ist, ja, nur eben eine etwas andere Oase. Und bevor ich gleich näher auf den berühmten Las Vegas Strip eingehe, würde ich gerne direkt einmal so richtig schön tief in die Materie eintauchen. Ich möchte mit euch über die Casino-Kultur sprechen. Da wird nämlich kein billiges Psychospielchen ausgespart, um euch als Gästen die Dollarscheine aus den Jackentaschen zu ziehen. Ja, Las Vegas ist wirklich die Glücksspielhauptstadt der Welt. 1931 wurde das Glücksspiel in Nevada legalisiert und man muss jetzt dazu sagen, die Glücksspielregelungen sind in den USA wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen einzulesen, ich halte das jetzt auch kurz, und es ist sehr undurchsichtig, sagen wir es mal so. Also viele Staaten verbieten es komplett, andere erlauben Glücksspiel in sehr eingeschränkten Formen, zum Beispiel in Form einer staatlich organisierten Lotterie, wieder andere erlauben nur Sportwetten und so weiter. Dann wiederum gibt's Staaten wie New Jersey, da darfst du Casinos nur in ganz bestimmten Städten betreiben, also in diesem Fall in Atlantic City. Ja, und einige Staaten sind aber eben auch sehr, sehr locker und dazu gehören Nevada und Louisiana. So, und eine letzte Ausnahme noch und dann schließe ich diesen kleinen Exkurs auch wieder. Und zwar innerhalb der Reservate der Indigenen, also der Native Americans, da gibt's häufig ganz eigene Gesetze und da ist das Betreiben von Casinos ebenfalls erlaubt. Und jetzt zurück nach Las Vegas. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Casinos es in Las Vegas denn gibt und die Zahlen variieren online so ein bisschen, also es ist irgendwas zwischen 100 und 150. Und wichtig, Glücksspiel ist in Las Vegas erst ab 21 Jahren, also mit der Volljährigkeit erlaubt. Und was ich schon beeindruckend finde, diese Casinos sind ja wirklich rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr geöffnet. Also ich habe jetzt gelesen, während Covid mussten sie einmal schließen für 78 Tage. Und das war tatsächlich das erste Mal seit der Beerdigung von John F. Kennedy im Jahr 1963, dass die Casinos auf dem Strip geschlossen waren. Das finde ich schon enorm. So, und jetzt, wie versprochen, die Psychotricks der Casinos. Also ich habe wirklich viel recherchiert, das hat mich sehr gut unterhalten. Das ist ja unglaublich, ne? Was die sich alles einfallen lassen, was die alles machen, nur damit wir maximal viel Zeit in den Casinos, vor den Spielautomaten, vor den Tables, wo auch immer, Hauptsache im Gebäude verbringen. Also zuerst mal, völlig egal zu welcher Uhrzeit du dort bist, ob jetzt um 15 Uhr nachmittags oder um 3 Uhr nachts, du wirst immer exakt die gleiche Atmosphäre vorfinden. Das ist gewollt. Du sollst nämlich komplett das Gefühl für Raum und Zeit verlieren. Darum gibt's in den Casinos auch keine Uhren und keine Fenster. Du sollst nämlich auf gar keinen Fall sehen können, wie hell oder dunkel es draußen ist, sonst könntest du ja wohl möglich noch am Licht erkennen, welche Tageszeit gerade ist. Ja, und in genau dieser Atmosphäre, die immer gleich ist, die immer die gleiche Lichtatmosphäre hat, ist es dann eben schnell passiert, dass du wirklich das Zeitgefühl verlierst. Bist du da jetzt schon eine Stunde oder drei oder fünf? Keine Ahnung. Das nächste Ziel der Casinos ist es, dass sich die Gäste richtig wohlfühlen sollen. Die sollen dann eine richtig gute Zeit haben, damit sie natürlich so lange wie eben möglich im Gebäude bleiben. Darum sind die Drinks für die Leute, die da an den Automaten oder Tischen spielen, grundsätzlich kostenlos. Also du kannst, während du spielst, wirklich so viel trinken, wie du willst. Und ich meine, für uns als Touristen ist das super, ne? Wir haben uns total gefreut, kostenlose Drinks zu bekommen. Wobei, Klammer auf, Trinkgeld solltest oder musst du natürlich trotzdem immer geben. Das ist ja der einzige Weg, wie die Menschen, die dort arbeiten, Geld verdienen. Und früher war mal so die Regel, pro Drink $1. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das heutzutage zu wenig ist. Also wahrscheinlich ist irgendwas zwischen $2 und $5 angebracht. Ich weiß es aber auch nicht. Machst du nach Gefühl oder guck einfach mal, was die anderen so machen. Ja, für uns sind diese kostenlosen Drinks super, für Leute, die jetzt aber ernsthaft zocken, absolut fatal, weil dich Alkohol natürlich nochmal ein bisschen schwummeriger macht, du wirst vielleicht auch lockerer und viel spendabler, als du es eigentlich vorhattest. Ja, und gibst am Ende wieder mehr Geld aus, als du es eigentlich eingeplant hattest. Und obwohl es natürlich viel Licht, viel Bling-Bling in diesen Casinos gibt, ist die Grundatmosphäre sehr gemütlich, also sehr warm. Und dabei spielt der Teppichboden eine ganz besondere Rolle. Ich konnte es auch anfangs nicht glauben, aber ja, selbst der Teppich manipuliert. Achtet mal drauf, wenn ihr im Casino seid, ihr werdet kaum irgendwo so ausgefallene Teppiche finden wie in Casinos. Also häufig auffällige Blumenmuster, bunt, opulente geometrische Figuren. Die sind richtig interessant, diese Teppiche. Und das finden viele Menschen. Also es gibt ganze Casino-Teppich-Interessensgruppen im Internet. Die werden abfotografiert, diese Bilder werden gesammelt. Es hat schon mal jemand einen ganzen Bildband über diese Teppiche rausgebracht. Es gibt diverse Online-Galerien. Ich werde euch in die Beschreibung dieser Folge auch mal einen Link kopieren, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Es ist wirklich großartig. Jedenfalls, selbst die Teppiche in den Casinos sind so gewählt, dass sie eine psychologische Wirkung haben sollen. Stichwort Farbpsychologie. Besonders häufig kommt Rot zum Einsatz, weil Rot stimulierend und anregend wirken soll. Angeblich soll Rot sogar die Fähigkeit haben, deinen Adrenalinspiegel zu erhöhen. Bei Spielen, die jetzt aber so ein bisschen mehr Konzentration erfordern, hat man ganz andere Teppichfarben. Eher so ins Blaue, Grüne, in die kühleren Farbtöne rein, weil das wiederum die Konzentrationsfähigkeit erhöhen soll. Ey, ich finde das schon krass, oder? Wie weit die gehen, wie weit die überhaupt mitdenken. Und mich würde mal interessieren, wie weit das am Ende auch wirklich was bringt. Wobei das letztlich auch völlig egal ist. Allein, dass sie es versuchen, sagt ja eigentlich schon alles. So, und als wäre das jetzt nicht alles schon genug und absolut manipulierend, haben sie sich zur Krönung noch eine Sache überlegt, damit du auf gar keinen Fall müde wirst, obwohl du es vielleicht schon längst wärst, weil du schon seit Stunden gezockt hast und weil da ja auch kein Tageslicht ist. Was machen sie? Sie mischen der Luft reinen Sauerstoff bei. Das habe ich jetzt in mehreren Quellen gelesen, damit du nicht müde wirst, weil Sauerstoff pusht dich natürlich nochmal. Und das finde ich schon irgendwie krass, weil das ja auch eine Sache ist, die du gar nicht checken kannst. Das siehst du ja nicht. Das passiert einfach und das passiert ohne dein Wissen. So, und selbst wenn du dich dann endlich dazu entschlossen hast, das Casino jetzt doch mal zu verlassen, dann zieht das Casino seine allerletzte Waffe. Denn jeder, der schon mal in einem Casino war, wird das bestätigen können. Die Dinger sind regelrechte Labyrinthe. Du verlierst komplett die Orientierung. Du findest die Ausgänge einfach nicht. Du sollst die ja auch nicht finden. Du sollst ja da drin bleiben. Und wir haben uns zum Teil richtig verlaufen. Überall tun sich neue Gänge auf und neue Ebenen und nochmal neue Automaten. Und es blinkt und ist laut und... Es ist einfach diese in sich geschlossene Welt, aus der du einfach nicht mehr rausfindest. Und am Ende landest du in irgendeiner Shopping-Mall und selbst da findest du den Ausgang nicht. So, ich habe jetzt dieses Hintergrundgebimmel mal ausgemacht. Ich glaube, wir haben mittlerweile alle verstanden, dass wir uns im Casino befinden. So, zocken oder nicht zocken? Macht man den Spaß jetzt einmal mit oder lässt man es lieber? Ich will und ich glaube, ich darf euch da auch gar keine Empfehlung zu geben. Ich kann nur so viel sagen, wir haben uns dafür entschieden. Wir wollten einmal das volle Programm, einmal eine Nacht, so ein bisschen sehr unvernünftig sein. Wir haben uns aufgebrezelt, also wir waren den Tag über draußen auf dem Strip, haben uns aufgebrezelt. Gregor hatte einen Anzug an, ich hatte einen ganz schicken Jumpsuit und sogar hohe Schuhe an. Also wir rennen sonst eigentlich so nicht rum, aber es war irgendwie witzig. Ich hatte auch viel zu gelockte Haare, ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Wie auch immer, und dann sind wir losgestiefelt. Und hatten auch gar keine Ahnung von nix. Wir sind da echt irgendwie so reingeschmissen worden, dachten irgendwie, hatten uns vorher extra Kleingeld mitgenommen. Wir werfen da so einen Coin nach dem anderen in den einarmigen Banditen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Wir mussten uns vorher wie so Tickets kaufen, um diese Automaten überhaupt bedienen zu können. Und Gregor hatte, weil er das irgendwie wusste, ganz viel ausländisches Geld dabei. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch. Man kommt von Reisen nach Hause, checkt dann dort, ach Mist, da war ja doch noch ein bisschen Kleingeld im Portemonnaie und das wirft man dann in irgendwelche Kramschubladen. Und die hat er dann vorher zu Hause wohl offensichtlich alle nochmal durchwühlt und hatte so ein ganzes Bündel an ausländischen Scheinen dabei. Also nur Kleinkram, aber es kam doch noch ein bisschen was zusammen. Wichtig, das funktioniert auch nur mit Scheinen, also mit so kleinen Münzen braucht ihr da nicht ankommen, aber wenn ihr Scheine habt, dann könnt ihr die in diesen Casinos, egal von welcher Währung, auch benutzen. Also Klammer auf, benutzen heißt in Dollar umtauschen, aber das ist vor Ort eben total einfach und unkompliziert möglich. Wir hatten am Ende Dollar natürlich, Euro, chinesische Yen und ich glaube tschechische Kronen. Also es war ein wilder Mix, aber schön, das dann auch mal loszuwerden. Und damit haben wir dann Roulette gespielt. So, und jetzt die große Frage. Was haben wir am Ende gewonnen oder verloren? 300 Euro. Verloren. Oh, ja. Aber man muss dazu sagen, es gab ja auch kostenlose Drinks. Nein, ich rede mir das Ganze jetzt hier schön, das ist natürlich viel zu viel Geld. Wir haben uns das vorher aber so als Limit gesetzt und hatten einfach Lust darauf und haben das jetzt irgendwie einfach mal gemacht. Wie auch immer, setzt auf jeden Fall vorher ein festes Budget fest. Diesen Rat kann ich euch einfach nur geben. Das ist so verlockend. Also wir haben es ja auch gemerkt. Es ist so eine manipulierende Umgebung. Es macht auch so viel Spaß. Und es gibt überall Geldautomaten, wo du nochmal neues Geld abheben kannst. Ich glaube, wenn wir nicht darauf geachtet hätten, wäre auch sehr schnell sehr viel mehr Geld als 300 Euro weg gewesen. Und das Gemeine, das ist nochmal eine Manipulationsstrategie, du gewinnst ja zwischendrin auch immer wieder. Wir haben immer mal wieder auch was gewonnen und dann freut man sich und dann spielt man natürlich noch eine Runde, weil man ja noch mehr gewinnen könnte und dann verliert man aber und dann denkt man wieder in der nächsten Runde, da gewinne ich dann jetzt aber. Also ja, es ist wirklich richtig schlimm und man muss da richtig auf sich aufpassen. Solltet auch ihr euch irgendwann mal dazu entschließen, das Geld einfach aus dem Fenster zu werfen und eine Nacht in Vegas zu zocken, dann zumindest noch ein Hinweis, in den großen Casinos auf den Strips, da sind die Mindesteinsätze häufig sehr, sehr hoch. Da bist du pro Spiel bei mindestens 20, teilweise sogar 25 Dollar dabei. Drunter kannst du gar nicht mitspielen. Darum der Hinweis, es gibt auch, ich nenne sie mal, zweite Reihe Casinos. Die haben wir auch leider erst im Laufe des Abends entdeckt, aber wir haben sie gefunden. Die liegen nicht ganz so prominent auf dem Strip, die sind viel kleiner, die sind schrebbeliger, die sind auch nicht so schick, aber da sind die Mindesteinsätze eben geringer. Ich glaube, wir hatten immer so um die 5 Dollar oder so. Die wirst du auch verlieren. Also die Gewinnchance ist da auch nicht höher, du wirst da auch komplett abgezockt. Aber es tut eben nicht ganz so sehr weh, 5 Dollar zu verlieren wie 25 und du kannst einfach dein Budget insgesamt viel kleiner halten. So, und jetzt reicht es auch. Wir haben genug über Casinos gesprochen. Ich möchte dieses Fass, was ich aber selbst geöffnet habe, jetzt ordentlich wieder schließen. Deswegen sage ich noch ein, zwei Sätze, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ist mir egal, müsst ihr jetzt einmal durch. Also nochmal, habt bitte vor Augen, dass die Casinos es nicht gut mit euch meinen, dass ihr werdet verarscht, ja, ihr werdet verarscht. Euch wird zur Not das letzte Hemd genommen, die letzte Socke, alles. Ihr werdet dann nackt rausgehen, wenn es sein muss. Nein, es ist einfach auch saugefährlich. Man ist viel schneller über sein Limit, als man es eigentlich vorhatte. Also achtet einfach auf euch, achtet gegenseitig aufeinander. Es tut nämlich ansonsten niemand und spielt vor allem niemals mit Geld, was ihr eigentlich nicht habt oder was euch in irgendeiner Weise wehtun würde, wenn ihr es verliert. Denn die Chance, dass ihr es verliert, ist einfach sehr, sehr hoch. So. Und das war's. Das reicht jetzt auch meinerseits. Wir ziehen mal weiter auf die wohl berühmt-berüchtigste Straße der Welt. Vielleicht nicht der Welt, aber zumindest Las Vegas. Und die gucken wir uns an, den Las Vegas Strip. Oft, wenn man von Las Vegas spricht, dann meint man eigentlich so indirekt den Las Vegas Strip, der, by the way, eigentlich Las Vegas Boulevard heißt. Und jetzt kommt's, kleiner Fun Fact. offiziell gesehen liegt dieser Strip überhaupt nicht in Las Vegas. Der liegt nämlich außerhalb der Stadtgrenze und zwar bereits in den angrenzenden Städten Paradise und Winchester. Also der zieht sich so von der einen in die andere Stadt. Krass, oder? Also wusste ich auch vorher nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein Großteil der Touristen und Touristinnen, die nach Las Vegas fliegen, wirklich auch ihren Großteil der Zeit auf dem Strip oder zumindest um den Strip herum verbringen. Und ich meine, das ist schon krass. Das ist ja offiziell gar nicht mehr Las Vegas. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit nicht in Las Vegas verbracht. Aber gut. Nein, ich werde jetzt hier weiterhin immer von Las Vegas sprechen. Alles andere wird jetzt auch irgendwie sinnlos sein. Der Strip in Las Vegas. So, der ist insgesamt 6,8 Kilometer lang. Also es ist eine wirklich lange Straße, die komplett von Casinos und Hotels und Bling-Bling und allem Möglichen, was Spaß macht, gesäumt ist. Und wenn du das erste Mal da bist, dann ist das auch ein absolutes Muss, diese Straße einmal abzulaufen. Ich meine, du kannst sie hoch und runter laufen, dann bist du aber auch eben schnell 13 Kilometer unterwegs oder fast 14 sogar. Also ich würde mich vorher einmal schlau machen, in welche Richtung du die laufen willst und dann würde ich die, glaube ich, nur in die eine Richtung laufen. Also mach dir vorab auf jeden Fall einmal Gedanken über bequeme Schuhwahl bei 7 Kilometer und du gehst ja auch links und rechts noch so ein bisschen rum. Also ich glaube, du kommst am Abend wahrscheinlich schon so auf mindestens 10 Kilometer oder so, ne? High Heels, vielleicht nicht die beste Wahl. Wobei, ich glaube, es gibt auch Leute, die können fantastisch in High Heels laufen. Whatever, völlig egal. Jetzt ist die große Frage, was macht man da denn? Also auf den Punkt gebracht, guckst du dir einfach alles an. Und du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Es ist bunt und blinkt und laut, wirklich überall Musik. Du hast alle paar Sekunden den nächsten Song in den Ohren und nochmal lauter und teilweise auch parallel. Da laufen crazy Leute rum, die irgendwas aufführen, Straßenkunst. Du hast diese gigantischen Themenhotels, wobei Hotel-Casinos, glaube ich, der bessere Begriff ist, weil diese großen Hotels jeweils auch immer ein riesiges Casino nochmal innehaben. Egal, die haben auf jeden Fall irgendein Thema und das wird dann im Extremsten umgesetzt. Also du tauchst nochmal in so eine ganz eigene Welt ein. Und ich habe euch jetzt hier mal so eine kleine Liste gemacht mit den bekanntesten Hotels. Werde ich nur einmal im Schnelldurchlauf drauf eingehen. Also spätestens seit Hangover ist das Caesars Palace, glaube ich, das bekannteste Themenhotel. Da ist alles so auf altrömisch gemacht und ist, glaube ich, auch eine totale Pilgerstätte für Filmfans, weil dieser Film wirklich im Inneren gedreht wurde, zu großen Teilen. Außerdem The Venetian. Das ist wirklich irre. Du gehst in dieses Gebäude und hast auf einmal das Gefühl, du stehst in der Innenstadt von Venedig. Also Venedig wurde quasi einmal in klein nachgebaut. Natürlich samt venezianischer Kanäle, die natürlich auch Wasser haben. Also du kannst dich da wirklich von den Gondolieren rumschippern lassen. Es gibt Nachbildungen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Also du kannst auf dem Markusplatz stehen oder über die Rialtobrücke gehen. Die haben wirklich alles gegeben. Und das, was es alles so wahnsinnig realistisch macht, ist der Himmel. Die haben nämlich sogar den blauen Himmel nachgebaut. Also du guckst nach oben und hast das Gefühl, ein strahlender, immer blauer Himmel begrüßt dich. Noch mit so ein paar Wolken, damit es auch irgendwie echt aussieht. Also geht da auf jeden Fall mal rein. Und Städte sind bei diesen Themenhotels irgendwie ein Ding. Es gibt außerdem nämlich noch das New York, New York. Da ist natürlich alles auf New York ausgerichtet. Es gibt das Paris. Da hast du sogar eine riesengroße Nachbildung des Eiffelturms. 140 Meter hoch. Nicht ganz so groß wie das Original, aber trotzdem riesig. Den Arc de Triomphe findest du da und so weiter. Es gibt das Flamingo Hotel, da ist alles so im tropischen Stil. Die haben einen riesigen tropischen Garten im Inneren mit echten Flamingos. Das wiederum finde ich wahnsinnig unnötig. Und ach, es gibt ja noch so viele andere. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Vielleicht noch ein letztes Hotel, das Luxor. Das besteht aus einer riesigen, wirklich riesigen schwarzen Glaspyramide. Du hast davor noch so eine Nachbildung der Sphinx, die übrigens größer als das Original ist. Und das Innere dieser Pyramide ist hohl. Und damit rechnest du irgendwie nicht, wenn du da reingehst. Und auf einmal stehst du in diesem riesigen, ja, Inneren der Pyramide, guckst an die Decke und checkst plötzlich, dass die Zimmer in der Schräge der Wand der Pyramide sind. Es ist völlig irre gemacht. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr da seid. Ja, gibt natürlich noch so viele andere bekannte Hotels, da kann ich jetzt gar nicht auf alle so eingehen. Eine Sache aber noch, jetzt steht irgendwie so ein bisschen die Frage im Raum, kann man sich das leisten, da drin zu übernachten oder nicht? Wie sieht das aus? Ich habe das einfach mal für euch gegoogelt und ja, das kann man sich leisten. Also der Trick ist natürlich, die Leute erstmal relativ günstig ins Hotel zu locken mit günstigen Zimmern, um ihnen dann im hoteleigenen Casino das Geld aus den Taschen zu ziehen. Heißt aber trotzdem, dass die Übernachtungen relativ preiswert sind. Ich habe jetzt mal geguckt, mal gegoogelt. Eine Nacht im März kostet für ein Zweibettzimmer 80 Euro umgerechnet. in einem der großen Hotels. Also nagelt mich da jetzt um Gottes Willen nicht drauf fest. Ne? Guckt auch bitte nochmal selber, müsst ihr ja ohnehin. Vielleicht findet ihr sogar nochmal günstigere Angebote. Ich wollte einfach nur sagen, man findet da schon noch ein paar gute Angebote. Und nach oben ist natürlich auch kein Limit gesetzt. Wenn ihr jetzt die Supersuite haben wollt, dann seid ihr wahrscheinlich eher so im 4-5-stelligen Bereich dabei. Nun gut, so oder so finde ich es durchaus sinnvoll, auf dem Strip direkt zu übernachten, weil wir eben schon gesagt haben, dass man so um die 10 Kilometer am Abend macht. Dann ist es schön, wenn man es zumindest bis nach Hause abends nicht mehr ganz so weit hat. Ach, ich habe noch einen kleinen Hotel-Fun-Fact für euch, den ich wohlgemerkt aus dem Hangover-Film habe. Habe ich euch ja gesagt, habe ich extra vorher geguckt. Und zwar gibt es diese eine Szene, da wird eine Matratze aufgespießt auf einer Statue gefunden. Und dann sagt einer, ich glaube, es war Bradley Cooper, aus dem Fenster kann sie ja nicht geworfen worden sein, weil man in den Hotels in Las Vegas die Fenster ja nicht öffnen kann. Und das fand ich spannend und dazu habe ich mal recherchiert. Ja, und tatsächlich, in den allermeisten Hotels in Las Vegas, vor allem in den großen, kann man die Fenster nicht öffnen. Ich muss dazu sagen, bei diesen klassischen Motels sieht das nochmal anders aus, da kann man die Fenster meistens öffnen, aber bei den großen eben nicht. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also vorab muss man einmal sagen, grundsätzlich ist das in den USA schon relativ weit verbreitet, dass es nicht möglich ist. Das hat vor allem Sicherheitsgründe. Und trotzdem kommt es in Las Vegas noch mal häufiger vor. Und zwar aus den folgenden Gründen. Wer schon mal in den USA war, wird wissen, alles ist super stark klimatisiert. Klimaanlagen sind überall. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, in einer Wüstenstadt wie Las Vegas umso mehr. Und damit dieser ganze Klimaanlagenkreislauf nicht durcheinander kommt und diese Kühlkette quasi nicht unterbrochen wird und man auch nicht umsonst nach draußen kühlt, kann man die Fenster nicht öffnen. Der zweite Grund ist aber auch, Las Vegas liegt ja mitten in der Wüste. Und sobald es da mal ein bisschen windiger ist, hast du in der Luft diesen Wüstensand. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, die ganzen Touris würden da jeden Tag die Fenster aufreißen, am besten noch sperrangelweit. Da hast du spätestens nach der zweiten Woche einen kleinen Sandkasten im Raum. Und das will keiner, also aus Reinigungsgründen, weil es einfach einfacher ist, kann man die Fenster erst gar nicht öffnen und ich kann es auch verstehen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, der Strip fühlt sich immer so ein kleines bisschen an wie so ein großer Vergnügungspark und streng genommen ist er das auch. Da gibt es nämlich richtig viele Attraktionen, die es auch in einem Vergnügungspark gäbe. Zum Beispiel eine Achterbahn, die sich einmal um das Themenhotel New York, New York windet. Ich habe sie persönlich schon benutzt. Mein Vater und ich haben uns den Spaß erlaubt und sind da einmal rumgedüst. Wir saßen sogar ganz vorne im ersten Wagen. War großartig. Ich glaube, wir standen eine Stunde an oder so, aber es hat sich trotzdem total gelohnt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ach, und es gibt noch so viel mehr. Du hast außerdem den High Roller. Der war jahrelang das größte Riesenrad der Welt. Es ist immer noch riesig, aber der Titel liegt halt heute woanders. Eine Fahrt dauert 30 Minuten. Du hast klimatisierte 360-Grad-Panoramablick-Gondeln. Kannst dir sogar noch einen Drink mitnehmen. Du kannst einen Hubschrauber-Nachtflug über den Strip machen. Und an einem Ende hast du den, ja, sehr bekannten Strat Tower, den Stratosphere Tower. Der ist 350 Meter hoch und damit der höchste freistehende Aussichtsturm der ganzen USA. Und ich sag mal so, die oberste Ebene, diese Aussichtsebene, die hat es ganz schön in sich. Ich dachte, da fährt man hoch, kann runtergucken und das war's. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Denn auf dieser Aussichtsplattform hast du nochmal einen kleinen Vergnügungspark für sich. Also zum einen hast du den sogenannten Big Shot, das ist so ein Freefall Tower. Da wirst du auf der Spitze des Turms nochmal mit 70 km/h in 50 Meter Höhe geschossen. Das heißt, dann bist du auf 350 Meter Höhe und fällst dann im freien Fall wieder runter. Horror. Es gibt noch andere Karussells, zum Beispiel das Insanity, das sieht ein bisschen aus wie so eine Krake, das ist so ein langer Arm und dann wirst du quasi in dieser Krake über den Rand des Towers hinweg manövriert und hängst dann da in der Luft und das dreht sich nochmal alles. Es gibt eine Achterbahn und, du kannst da oben Bungee-Jumpen. Es gibt da einfach alles. Zahlreiche Cafés, Restaurants. Also echt nochmal so eine kleine Welt für sich. Und falls ihr das spannend findet, es gibt wohl auch Kombi-Tickets, dann ist alles ein bisschen günstiger, als wenn man es einzeln kauft. Aber Bungee-Jump da oben, no way, ich bin raus. Übrigens eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Es ist ein totales Ding, in Las Vegas am Tag an einer Poolparty teilzunehmen. Also einfach so tagsüber, so Daydrinking-mäßig. Und wir haben das auch mal gemacht. Die meisten Hotels und Unterkünfte haben nämlich auch eine eigene Poollandschaft. Und wir waren im Planet Hollywood und da gab es eben auch so eine Poollandschaft. Und da war tagsüber schon ein DJ. Es waren unglaublich viele Leute da, die dann auch wirklich tanzend mit ihren Drinks im Wasser waren. Also es hatte so ein bisschen was von so einem amerikanischen Teenie-Film, so Spring Break-mäßig oder so. Also war schon eine Erfahrung. Und ich weiß noch, wir haben sehr viel Tischtennis gespielt. Da wurde ohnehin sehr viel gespielt, unterschiedlichste Spiele. Und irgendwann haben wir uns einen Cocktail geholt. Und ich erinnere mich noch, dass ein Cocktail, ich meine, $30 gekostet hat. Hätten uns schon gewundert. Das ist schon relativ viel für einen Cocktail. Und es war aber letztlich auch wirklich der größte und stärkste Cocktail, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben je hatte. Ich meine, es hat über eine Stunde gedauert, bis man den überhaupt getrunken hat. Und danach hätten wir auch keinen weiteren trinken können, aus Gründen. Er war sehr stark. Ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wirklich, wie in so einem Film. Wenn euch das jetzt irgendwie anspricht, dann recherchiert mal. Aber ich glaube, das findet ihr einfach an jeder Ecke. Na, was gehört noch zu Las Vegas? Richtig, heiraten. Aber warum ist das da eigentlich so ein Ding? Weil die Gesetzgebung super unkompliziert ist. Heiraten in Las Vegas ist nämlich günstig, unkompliziert und geht super schnell. Denn die Formalitäten sind im Vergleich wirklich minimal. Also alles, was du brauchst, ist ein gültiger Ausweis und deine Volljährigkeit. Und weil du eben nicht auf die Heiratslizenz warten musst, kannst du an dem Tag, an dem du sie beantragt hast, direkt auch deine Ehe schließen. Ja, und was es für viele natürlich super verlockend, super interessant macht, ist, es ist komplett egal, ob du jetzt aus den USA kommst oder aus einem anderen Land. Es darf nämlich einfach jeder in Las Vegas heiraten. Und das ist der Grund, warum es dort eben unzählige kleine Hochzeitskapellen, sogenannte Wedding Chapels, gibt. Und ein Großteil von denen hat auch wirklich 24/7 geöffnet. Also dieser Klassiker, du hast eine durchzechte Partynacht hinter dir und kannst dann noch spontan heiraten. Ja, der ist in Las Vegas möglich. Kannst einfach immer ja sagen, wann immer dir danach ist. Ach, und ich hätte euch jetzt so gerne eine Zahl präsentiert, wie viele Hochzeiten in Las Vegas pro Tag denn stattfinden. Leider sind die Zahlen im Netz so gar nicht einheitlich. Also einige sprechen von 150, andere sprechen von 300 Hochzeiten pro Tag. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und besonders beliebt bei diesen Hochzeiten sind, wie schon bei den Hotels, Themenhochzeiten, wirklich von glamourös über kitschig bis einfach nur verrückt. In Las Vegas könnt ihr auf jede erdenkliche Art und Weise heiraten. Und da freue ich mich so drüber, ich kenne tatsächlich jemanden, der in Las Vegas geheiratet hat. Mein lieber Freund Bene Amara. Ihr kennt ihn vielleicht als Promi-Experten aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Da haben wir uns vor vielen Jahren kennengelernt. Und er und sein Ehemann haben tatsächlich 2023 in Las Vegas ja gesagt. Und wir haben noch mehr Glück. Bene hat sich nämlich tatsächlich bereit erklärt, uns mal so ein paar Einblicke zu geben, wie das alles so abgelaufen ist, was das für eine Wedding-Location war. Es war nämlich eine sehr besondere Wedding-Location. Vielleicht sogar die besonderste Wedding-Location, die man in Las Vegas haben kann. Aber mehr verrate ich gar nicht. Here we go. Bene, erzähl doch einfach mal selber. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe mir wirklich ganz viele Chapels angeschaut in Las Vegas. Aber als Promi-Fan musste es natürlich die Little White Chapel sein. Da haben ja wirklich J.Lo und Ben Affleck geheiratet. Demi Moore und Bruce Willis. Britney Spears hatte da ihre 55-Stunden-Ehe. Wenn ich jetzt so überlege, waren das alles Ehen, die nicht gehalten haben. Also wenn man abergläubisch ist, ist das vielleicht nicht die richtige Chapel für einen. Für mich war es wirklich die perfekte Chapel. Wir wurden von einem Elvis-Double getraut, der uns dann ein Gelübde vorgelesen hat, was wir dann immer peu à peu nachsprechen mussten, mit wirklich unglaublich kitschigen Phrasen. Also ich würde meinen nie Teddybär nennen, musste ich in dem Moment aber. Wir mussten, ob wir wollten oder nicht, Karaoke singen, mit ihm Fotos machen. Es war wirklich eine einzige Party. Wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass wir in dem Moment die Little White Chapel wirklich für uns hatten. Also man muss sich vorstellen, du hast da ein Cadillac, und da kann ein Paar sitzen mit seinem Elvis-Double. Wenige Meter entfernt ist eine Kutsche. Da kann auch schon wieder ein Paar sitzen mit seinem Elvis. Und das kann dann schon sehr laut werden und wird zu einer Massenveranstaltung. Wenn man das nicht unbedingt mag, muss man schauen, ob man dann vielleicht eine intimere Chapel für sich sucht. Für uns war das aber wirklich einfach nur perfekt. Ich weiß noch, wie ich dann kurz nochmal auf die Toilette gegangen bin, um mich frisch zu machen. Und dann plötzlich merke, ich stehe hier auf der Toilette, auf der auch Ben Affleck, kurz bevor er J-Lo das Ja-Wort gegeben hat, nochmal schnell ein Foto gemacht hat. Das Foto habe ich natürlich nachgemacht. Das war wirklich ein krasser Moment für mich, so als Promi-Reporter. Es ist unglaublich unkompliziert. Du machst vorher schon einen Termin in Deutschland für deine Chapel im besten Fall, überweist das Geld und musst in Las Vegas dann eigentlich nur noch kurz zum Amt. Da gibt es wirklich ein Amt nur für diesen Zweck. Stellst dich mit ganz vielen heiratswilligen Menschen in die Schlange, ziehst vorher eine Nummer. Ich weiß noch, dass ich sehr verdutzt war, dass ich dann plötzlich am Schalter mit meinem zukünftigen Mann stand und wir auf die Bibel der USA schwören mussten, dass wir hier die Wahrheit sagen. Man muss nüchtern sein bei der Beantragung der Lizenz. Ein bisschen Papierkram hat man danach in Deutschland, aber dann ist die Ehe auch wirklich in Deutschland eingetragen. Auch wenn es vielleicht verrückt klingen mag, eigentlich ist eine Hochzeit in Las Vegas, auch wenn man da erstmal hinfliegen muss, alles in allem viel günstiger als eine Hochzeit einfach in Deutschland, weil man ja auch schon die Flitterwochen inklusive hat. Wenn ich das mal so runterrechnen würde, haben wir, glaube ich, für unsere Hochzeit in Las Vegas 1.500 Euro bezahlt, weil wir auch noch eine Fotografin dazu gebucht hatten. Also wir sind wirklich mit Handgepäck durch die USA gereist, hatten dann noch in der Hand unseren Anzug für die Hochzeit, das war mir wichtig. Es sollte für die Fotos schon irgendwie schön aussehen, man kann sich aber auch alles in Las Vegas vor Ort ausleihen. Ich werde einfach nicht vergessen, wie wir dann noch auf die Straße gegangen sind, mit der Fotografin Fotos gemacht haben und uns da eigentlich jedes zweite Auto beglückwünscht hat und es ein riesen Hubkonzert gab. Man könnte ja wirklich meinen, die Leute sind das tagtäglich gewöhnt, solche Anblicke von heiratenden Paaren, aber alle haben sich einfach mit uns mitgefreut und das war ein unglaublich schöner, schöner Tag für uns. Also ein kleiner Tipp noch, vielleicht sagt man der Familie vorher Bescheid. Wir haben es auf jeden Fall nicht gemacht. Meine Mutter war ein bisschen enttäuscht, aber das muss, glaube ich, jeder und jede für sich selbst entscheiden. Man sollte vielleicht mit dem Fotografen oder der Fotografin vorher skypen. Das haben wir auch gemacht, das ist sehr wichtig, weil man sich wirklich vorstellen muss, es ist eine sehr intime Zeremonie. Der Fotograf, die Fotografin ist aber überall dabei. Und da sollte man dann schon jemanden haben, mit dem man sich gut versteht.
Ach, danke, Bene. Wenn du das jetzt gerade hörst, tausend Dank, dass du uns hast daran teilhaben lassen. Übrigens, ich habe die Erlaubnis von ihm, dass ich auch noch ein paar Fotos zeigen darf. Die werde ich im Laufe der Woche auf meinem Instagram-Kanal posten. Ihr könnt ihn übrigens auch sehr gerne auf seinem Instagram-Kanal besuchen. Unter Benedikt Amara findet ihr ihn. Ja, besucht uns doch einfach mal beide. Das wär's doch. So, ich habe euch ja gesagt, man kann auf die verrücktesten Arten und Weisen in Las Vegas heiraten. Deswegen habe ich jetzt eine kleine, sehr unterhaltsame Liste zusammengestellt an möglichen Themenhochzeiten, die es so schon gab. Und ich lese einfach mal vor. Also, ihr könntet eine Helikopterhochzeit haben. Einfach während des Fluges Ja sagen. Ihr könnt aber auch auf dem Eiffelturm, auf dem Strip heiraten. Thementechnisch ist die Weihnachtshochzeit außerdem sehr beliebt. Oder die Star Trek Hochzeit. Es gibt tatsächlich sogar Unterwasserhochzeiten. Oder ihr könnt auch in einer venezianischen Gondel heiraten. Und wenn das jetzt immer noch nicht das Richtige war, dann vielleicht in der Achterbahn des New York New York Hotels. Ja, hat's auch schon gegeben. Mein absoluter Liebling ist aber die Möglichkeit, dass viele Fastfood-Restaurants in Las Vegas mittlerweile auch schon spontane Trauungen anbieten. Bei einem Stapel Pancakes. Das wäre doch was. Oder einem schönen Burger. Ja, völlig verrückt. Ansonsten werden dir aber auch einfach sämtliche Wünsche erfüllt. Also du kannst deine crazy Idee präsentieren und du findest auf jeden Fall jemanden, der sie umsetzt. So, wir kommen jetzt zu einem absoluten Herzenstipp, den ich für euch habe. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Ich kannte es nicht, als ich das erste Mal nach Las Vegas gekommen bin und ich habe diesen Ort quasi durch Zufall entdeckt. Es gibt neben dem berühmten Strip nämlich auch noch Old Las Vegas, also das ursprüngliche Las Vegas, wirklich den Ort, wo einmal alles begann. Also, das komplette Vergnügungszentrum von Las Vegas, das musste im Laufe der Jahre einmal umziehen. Beziehungsweise wurde eigentlich noch ein zweites gebaut. Früher lag alles, was irgendwie mit Casino und Vergnügung zu tun hatte, wirklich in der Innenstadt Downtown Las Vegas. Mitten im Herzen. Das wurde aber irgendwann zu klein. Ich habe euch ja erzählt, man wollte dieses neue Image, dieses größere Image von Las Vegas erschaffen und brauchte einfach fettere Hotelkomplexe. Alles musste größer und mehr werden. Und deswegen hat man sich überlegt, alles klar, verlagern wir das Ganze außerhalb der Stadt auf den Strip. Ne? Dahin, wo es eben heute auch noch steht. Das alte Zentrum hat man aber jetzt nicht irgendwie abgerissen oder so. Das steht noch bis heute. Und das ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Ich finde es sogar ja, sogar schöner als den Strip, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt dort nämlich diesen alten Charme der 20er Jahre. Also du hast da richtige Retro-Vibes. Ich versuche euch die Atmosphäre mal so ein bisschen zu beschreiben. Also, das Herzstück dieser Straße ist auf jeden Fall das Golden Nugget. Das ist das wohl berühmteste Casino. Es ist tatsächlich auch das erste Casino, was als Hotel-Casino konzipiert wurde. Also hat auch irgendwie einen historischen Charakter. Es ist alles kleiner, feiner, fast schon so ein bisschen romantischer. Also stellt's euch vor, als würdet ihr durch so einen alten Film wandeln. Es gibt eben nicht so viele grelle LED-Tafeln, stattdessen eher so einzelne leuchtende Glühbirnen, teilweise auch Schrift aus diesen leuchtenden Glühbirnen. Die Schriftarten sind viel schnörkeliger. Es gibt diesen ganz berühmten Cowboy, den sogenannten Vegas Vic, der so ganz lässig mit Hut und Jeans und Fluppe auf der Hand an so einem Casino angelehnt ist und der hat so einen beweglichen Arm und damit winkt er so die ganze Zeit. Zu Beginn der Straße hast du so ein großes, sehr einladendes Eingangsschild. Das steht auch nochmal in so einer alten Schrift Fremont Street District drauf. Da dran lehnt noch so ein übergroßes Martini-Glas mit so einer Olive drin. Also es ist wirklich so, als ob du in so ein anderes Zeitalter eintauchst. Alles ist kleiner. Und in gewisser Weise auch demütiger. Ich weiß, dieser Begriff passt bei Las Vegas eigentlich gar nicht, aber in diesem Fall, ja, fühlt es sich demütiger an. Du hast alte Musik, die da aus den Lautsprechern tönt. Und was besonders ist, ein Teil der Straße, der ist überdacht, ganze 5 Blöcke. Und diese Überdachung, die nennt sich Fremont Street Experience. Das sind ungefähr 450 Meter. Und das Besondere daran ist, die Decke ist ein einziger großer Screen, also ein Bildschirm, und darauf werden im Laufe des Tages immer mal wieder kleinere Filme und Shows abgespielt. Die Entwicklung damals war tatsächlich so ein bisschen eine kleine Protestaktion gegen den großen Strip. Man wollte auch noch irgendwie mithalten können und musste sich dann auch was Spektakuläres überlegen. Und da ist eben ja diese Überdachung mit dem großen Bildschirm entstanden. Und ich hatte auch schon das große Glück, so eine Show mitzuerleben, die darauf gezeigt wurde. Das fühlt sich schon besonders an, weil sobald es losgeht, machen die angrenzenden Casinos ihre Lichter aus, dass es auch so ein bisschen dunkler ist. Und ich weiß noch, also ich war damals mit meinem Vater da, da flog dann plötzlich so ein überdimensional großer Adler, so ein American Eagle über uns und zog noch so eine riesige USA-Flagge hinter sich. Super pathetisch und patriotisch und die passende Musik dazu. Aber es war trotzdem irgendwie beeindruckend. Ach ja, und 2 Bühnen gibt es dort auch noch. Da werden regelmäßig Gratiskonzerte gespielt. Wir haben auch eins mitbekommen. Es war wirklich tolle Live-Musik. Ich glaube, von irgendeiner Coverband. Die hatten auch ganz verrückte Perücken auf. Ja, war witzig, hat Spaß gemacht. Und letztlich muss ich sagen, es ist und bleibt natürlich Las Vegas. Trotzdem fühlt es sich ein bisschen echter an als der Strip, das muss ich schon sagen. Und diese Zeitreise in die Vergangenheit, die ist einfach toll. Also wenn ihr Nostalgie mögt, wenn ihr das irgendwie fühlen könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall noch eine zweite Nacht in Las Vegas einplanen und am zweiten Abend eben ins alte Las Vegas fahren. Wer von euch schon mal in den USA war, der wird bestätigen können, die Alkoholregelungen, die sind super streng. Also in der Öffentlichkeit auf offener Straße Alkohol trinken ist strengstens verboten. Fast überall. Ich sage fast, weil ja, Las Vegas hat auch beim Thema Alkohol seine eigenen Gesetze. Hier darfst du nämlich auf der Straße trinken. Also wenn du auf dem Strip oder auf der Fremont Street bist, darfst du einen Drink in der Hand haben. Die Bedingung ist allerdings, dass es in einem offenen Behälter sein muss, der nicht aus Glas besteht. Also heißt, es muss irgendein Trinkgefäß aus Plastik sein. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, achtet mal drauf, wenn ihr da seid, an jeder Ecke irgendwelche Plastik-Trinkgefäße jeglicher Form und Farbe verkauft werden. Ja, der Spaßfaktor, der steht in Las Vegas wirklich deutlich im Fokus. Trotzdem darf man nicht vergessen, das ist auch eine ganz normale Stadt, in der Menschen leben, in der Menschen Probleme haben. Und darum möchte ich zum Schluss noch auf einen Aspekt eingehen, der ja schon einen krassen Kontrast zu all dem Glanz und Glitzer darstellt. Es gibt nämlich noch eine geheime Stadt im Untergrund von Las Vegas. Unter Las Vegas, da gibt es nämlich ein Tunnelnetz. Das soll ungefähr 500 Kilometer umfassen. Das wurde damals in den 70er Jahren gebaut als Hochwasserschutz. Man muss sich vorstellen, Las Vegas liegt in der Wüste. Da regnet es jetzt nicht besonders häufig, aber wenn es mal regnet, dann eben oft sehr heftig. Und weil der Boden sehr ausgetrocknet ist, kann er das Wasser eben so schnell nicht aufnehmen. Und dann kann es eben relativ schnell zu Hochwasser kommen. Und um dieses Wasser abzuleiten, gibt es dieses Hochwasserkanalsystem. Und in diesen Hochwasserkanälen, da leben schätzungsweise 1.000 bis 1.500 Menschen ohne festen Wohnsitz, also obdachlose Menschen. Und ich habe viel gelesen, mir viele Videos angeguckt. Das sind dann teilweise irgendwie auch so absurde Headlines wie die Höhlenmenschen von Las Vegas. Von Tunnelmenschen ist die Rede. Und das ist irgendwie schon erschreckend, weil das ist eine komplette Parallelgesellschaft, die wirklich unter heftigen Bedingungen lebt. Also zum einen ist es da stockdunkel. Ich habe Interviews gehört, da haben Menschen erzählt, dass sie teilweise tagelang nicht einmal das Tageslicht gesehen haben, weil sie sich da unten aufgehalten haben. Zum Teil kann man auch nur gebückt gehen, weil die Tunnel dann gar nicht hoch genug sind, um dort aufrecht zu gehen. Es ist saugefährlich, sobald der Regen fällt. Ihr könnt es euch vorstellen, ist da Wasser drin. Ja, das ist schon ein sehr hartes Leben. Ich möchte da jetzt gar nicht großartig weiter drauf eingehen, wollte aber auf jeden Fall einmal wenigstens zeigen, dass Las Vegas eben auch diese Seiten hat. Ihr könnt euch online selber noch mal ein bisschen schlau machen. Da gibt es einige Berichte und Reportagen, die zum Teil auch ganz gut gemacht sind. Genau. Ach, es gäbe noch so viel zu erzählen. Ich meine, Las Vegas ist auch die Stadt der Shows, von Siegfried und Roy über Blumen Group, Cirque du Soleil, wie sie alle heißen, Britney Spears. Las Vegas ist auch eine Riesenmessestadt, die weltweit größte Messenhallen hat. Toller Reim. Ja, aber irgendwann muss Schluss sein und ich habe das Gefühl, jetzt ist der Punkt erreicht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge. War ja irgendwie so ein bisschen anders und wahrscheinlich habt ihr auch rausgehört, dass ich nicht allem so ganz unkritisch gegenüberstehe. Ich bleibe aber dabei, spannend finde ich es trotzdem. Ich bleibe aber auch dabei, mehr als 2 Tage halte ich es dort definitiv nicht aus. Und schreibt mir doch mal gerne auf Instagram. Ich würde total interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, falls ihr selbst schon mal da wart. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!